finden wir im Markus-Evangelium, Kapitel 6, die Verse 45 bis 52. Ich lese mal den Text vor. Markus-Evangelium, Kapitel 6, die Verse 45 bis 52. Und sogleich nötigte er seinen Jünger, in das Boot zu steigen und an das jenseitige Ufer nach Bethsaida vorauszufahren, während er selbst die Volksmenge entlässt. Nachdem er sie verabschiedet hatte, ging er auf den Berg, um zu beten. Und als es Abend geworden war, das Boot mitten auf dem See und er allein auf dem Land, und als er sie beim Rudern notleiden sah, denn der Wind war ihnen entgegen, kommt er um die vierte Nachtwache zu ihnen, indem er auf dem See einherging, und er wollte an ihnen vorübergehen. Sie aber sahen ihn auf dem See einhergehen und meinten, es sei ein Gespenst, und schrien auf, denn alle sahen ihn und wurden bestürzt. Er aber redete sogleich mit ihnen und spricht zu ihnen, seid guten Mutes, ich bin es, fürchtet euch nicht. Und er stieg zu ihnen in das Boot, und der Wind legte sich, und sie entsetzten sich sehr über die Maßen, denn sie waren durch die Brote nicht verständig geworden, sondern ihr Herz war verhärtet. Interessant, was da drin steht. Die Jünger, Jesus sagte, oder der Markus schreibt, das Herz von diesen Jüngern war verhärtet. Man kann das Herz verhärten. Menschen gegenüber, Geschwistern gegenüber in der Gemeinde. Man kann das Herz verhärten dem Ehepartner gegenüber oder vielleicht sogar den Kindern gegenüber. Alles ist möglich. Selbst bei den Jüngern findet man das. Interessant, was der Markus uns dort einfach sagt. Ihr Herz wurde verhärtet. Ich möchte ein bisschen anknüpfe an das, was ich in meiner letzten Predigt gepredigt habe, oder ein Stück, das wiederhole, ein wenig davon zumindest. Da ging es darum, der Friedefürst. Und ich hatte hoffentlich die Zettel nicht zu Hause gelassen. Genau. Ich habe ja eine Stelle herausgesucht aus Sprüche Kapitel 4, Verse 20 bis 23, wo es heißt, mein Sohn, auf meine Worte achte, meinen Reden neige dein Ohr zu, lass sie nicht aus deinen Augen weichen, bewahre sie im Innern deines Herzens. Dein Leben sind sie denen, die sie finden und Heilung für ihr ganzes Fleisch. Mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Hier sagt es Salomon uns so quasi, wir sollen auf das achten, was er uns dann nachher einfach weiterschreibt, dass wir unser Ohr auf sein Reden neigen sollen. Weil Leben finden sie, die dieses Wort hören, und Heilung für ihren ganzen Leib, für ihren ganzen Körper. Mehr als alles andere. Behüte dein Herz, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Das Herz, das ist so ein Organ, das schlägt in uns drin, das ist wie eine Pumpe. Das ist verantwortlich dafür, dass das Blut in unserem ganzen Körper bewegt wird. Und Jesus sagt, im Johannesevangelium teilt er seinen Jüngern mit, dass er in Wälde gehen wird, aber er will sie nicht alleine lassen und erzählt ihnen, ich gehe zwar, aber ein anderer wird für mich kommen. Er wird da sein, der Sachverwalter, der Parakletos, der Heilige Geist wird dafür da sein und in euch wohnen. Und dann sagt er weiter, Johannes 14, 27, Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch. Euer Herz erschrecke nicht und verzage nicht. Jesus ist dieser Friedefürst. Meinen Frieden gebe ich euch. Es ist unser Erbe. Er hat alles dafür bezahlt, damit wir Frieden erfahren können in unserem Leben. Aber dann sagt er weiter, euer Herz erschrecke nicht und verzage nicht. Erschrecken so und verzagen, das hat mit Gefühlen etwas zu tun. Vor kurzem habe ich den Film gesehen, die Titanic. Am Freitagabend war ein sehr langer Film. Ist interessant, ich habe mich selber gewundert. Ich habe mich immer wieder oder erinnere mich immer wieder an bestimmte Passagen von dem Film, weil er einfach stückweise mitgenommen hat. Gefühle kamen herüber und Gefühle kommen in unser Herz hinein und die tragen dazu bei, dass wir uns an bestimmte Dinge immer wieder erinnern. Und so war es auch in diesem Film, die Titanic, echt ein super Film gemacht worden. Der war eingebettet in so einem Liebesfilm, wo tatsächlich stattgefunden hat. Und die hatten das super gemacht. Es war richtig toll, diesen Film einfach mal zu sehen. Egal, aber mir geht es einfach darum, mein Herz erschrecke nicht und verzage nicht. Gefühle, die von außen auf uns eindringen können. Vielleicht bist du schon einmal, ich weiß es nicht, von jemandem geschlagen worden oder jemand hat auf dich herumgetrampelt. Gefühle oder du bist missbraucht worden in deinem Leben. Ich weiß es nicht. Aber Gefühle, Dinge können da sein, die unser Herz beschweren. Mein Herz verzage und erschrecke nicht. Ich bin gekommen, damit ihr Frieden habt. Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Das ist unser Erbe. Jesus ist derjenige, der uns dieses Erbe hinterlassen hat. Und wir können dieses Erbe in Anspruch nehmen. Er möchte ganz persönlich in unserem Leben mit seinem Frieden wirken. Weil Frieden, Jesus hat ja sicherlich nicht auf Deutsch gesprochen, sondern Frieden bedeutet auf Hebräisch Shalom. Und Shalom sagt noch viel mehr aus: Wohlergehen, Gesundheit, Frieden, Wohlstand. Darin steckt es. Frieden, Shalom hinterlasse ich euch. Meinen Shalom gebe ich euch. Also Jesus hat uns ein tolles Erbe hinterlassen. Und trotzdem stellen wir uns vielleicht die Frage, warum erfahre ich diesen Frieden einfach nicht in meinem Leben, obwohl dieses Erbe vorhanden ist. Jesus hat bezahlt dafür am Kreuz. Er hat alles dafür gegeben mit seinem kostbaren Blut, damit wir dieses Erbe antreten können. Aber unser Herz spielt eine zentrale Rolle in unserem Leben, weil das Herz eine Tür zu unserem Geist ist. Oder jemand anders, der Reinhard Hüttler, der eine oder andere hat da vielleicht so ein kleines Manuskript bekommen von David Grigoras. Sehr interessant, er schreibt davon, dass das Herz der Filter ist zu unserem Geist. Das bedeutet, wenn Ängste, Sorgen, Nöte, Bedrängnisse da sind, dann wird die Tür oder der Filter verstopft zu unserem Geist. Und in unserem Geist, da wohnt der Heilige Geist, der ist vollkommen wiederhergestellt, da wohnt der Herr Jesus. Aber Sorgen, Nöte, Ängste, Bedrängnisse, Empfindungen können dieses Herz, diese Tür zu unserem Geist einfach verstopfen und verschließen, sodass wir die Stimme nicht mehr hören können vom Heiligen Geist oder dass der Heilige Geist durch uns doch nicht mehr wirken kann in unseren Körper hinein. Das Herz ist eine Tür. Jesus erzählt ja diese Geschichte von diesem Seemann und kurz nachgucken. Da geht es ja einfach auch von der Sorge des Zeitalters und vom Betrug des Reichtums. Also die Sorge des Zeitalters, das sind so wie Dornen, die das Wort aus der Bibel ersticken und dem Hörer keine Frucht bringen. Die Sorgen des Zeitalters, die Sorgen des Coronas und die Sorgen der Erschütterungen, die vielleicht noch dieses Jahr auf uns kommen werden. Wisst ihr, diese Sorgen, Sorgen im Leben, erschüttern unser Herz, verstopfen unser Herz. Das sind wie Dornen, die einfach alles ersticken. Wenn man eine Saat ausbringt im Garten und diese Dornen werden erstickt durch irgendwelches Unkraut oder durch Dornen, die vielleicht da sind und es wird nicht gepflegt, dann kann dieser Samen nicht richtig heranwachsen und er kann keine Frucht bringen. Und so ist es auch in unserem Leben. Sorgen, Ängste, Nöte, Bedrängnisse ersticken unsere Frucht, sodass wir keine Frucht in unserem Leben erfahren können. Ich finde es sehr interessant, dass das Herz einfach der Zugang zu unserem Geist ist. Wir wissen ja, hören das immer wieder, in Christus gibt es so eine tolle Verheißung im Epheserbrief Kapitel 1. Wir sind gesegnet mit jeglicher geistlichen Segnung in Christus Jesus. Was auch immer das heißt, wenn man sich mal immer wieder mal Gedanken darüber macht, dann erschließt sich das langsam einem, dass wir gesegnet sind. Oder wir sagen einfach, ja, ich bin gesegnet, hurra, happy bin ich. Aber bist du wirklich gesegnet? Das ist so ein Beispiel. Ich bin in Christus. Christus ist meine Identität. Aus ihm aber kommt es, dass ihr in Christus Jesus seid, der euch geworden ist, Weisheit von Gott, Gerechtigkeit, Heiligkeit und Erlösung. 1. Korinther 1, Vers 30 aus der Elberfelder Übersetzung. Gott hat es so gemacht, unser Vater im Himmel, dass wir in seinem Sohn Jesus Christus sind. Wir sind in Christus. Aber wisst ihr, es gibt noch eine andere Seite. Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Christus in euch. Christus wohnt in deinem Geist. Christus wohnt in mir selber drin, in meinem Geist. Ich finde es total faszinierend. Gestern, da habe ich ein bisschen Zeit gehabt, bin draußen gesessen an der Sonne, wo es ein bisschen windstill war, habe einfach darüber nachgedacht, was das stückweise auch bedeutet. Christus wohnt in mir, in meinem Herzen. Mein Herz ist wie so ein Filter, ein Zugang zu meinem Geist. Und je nachdem, in welchem Befinden mein Herz ist, kann der Heilige Geist oder Christus durch mein Herz, vom Geist heraus, durch mein Herz hindurch in meinen Körper hineinwirken. Je nach dem Befinden meines Herzens. Und deshalb ist es so interessant, was Salomon schreibt. Mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz, denn in ihm entspringt die Quelle deines Lebens. Achte auf deine Gedanken, achte auf deine Gefühle, achte auf dein Herz. Was aus deinem Mund hervorgeht, kommt aus der Quelle des Herzens hervor. Es ist unsere Aufgabe, auf unser Herz zu achten. Es ist die Quelle des Lebens. Je nachdem, mit was unser Herz gefüllt ist, mit Freude werden wir anziehend für andere Menschen. Und deshalb ist es wie eine Quelle des Lebens. Es beeinflusst den Werdegang unseres Lebens selber. Das Herz, unvorstellbar eigentlich, dass das so sein kann, dass es einfach unser Leben beeinflussen kann. Und wir haben den Vorteil, einfach so einen Schlüssel mitzukriegen für unser Leben, dass es so wichtig ist, auf unser Herz zu achten, weil es die Quelle zu unserem Leben ist. Weil doch unser Herz hindurch, weil unser Herz eine Tür ist zu unserem Geist und unserem Geist, da wohnt der Heilige Geist, da wohnt der Herr Jesus, die Hoffnung der Herrlichkeit. Die Herrlichkeit Gottes wohnt in uns. Unfassbar. Und trotzdem manchmal total eingesperrt durch unser Herz, weil unser Herz vielleicht verstopft ist, weil der Filter zugemacht hat. Es braucht eine Reinigung, unser Herz. Das ist unsere Aufgabe. Jesus, alle Dinge, Sorgen, Nöte, Ängste, all das, was unser Herz beklemmt, Jesus abzugeben, ihm zu geben, damit er unser Herz gesund machen kann. Ja, zurück zur Überfahrt. Und zugleich nötigte er seinen Jünger, in das Boot zu steigen und an das jenseitige Ufer nach Bethsaida vorauszufahren, während er selbst die Volksmenge entlässt. Interessant, die Jünger, also ein paar Verse vorher, an diesem selbigen Tag hatten die Jünger ein Wahnsinnswunder erfahren, eine Brotvermehrung. Sie waren mit Jesus unterwegs, eine riesige Volksmenge war mit ihnen und den ganzen Tag, und es ist Abend geworden, sie hatten Hunger bekommen und Jesus sagte zu den Jüngern, gebt ihnen zu essen. Und aber sie dachten natürlich nur an das Geld, jetzt müssen wir in die nächste Ortschaft gehen und einkaufen, damit einfach die ganze Volksmenge etwas zu essen bekommt. Aber Jesus sagt ihnen, geht und schaut, ob es etwas zu essen gibt, sucht nach Broten. Und dann kamen sie zurück mit 5 Broten und 2 Fischen. Und Jesus nahm diese 5 Brote und die 2 Fische. Er dankte Gott für diese Fische und für diese Brote und teilte sie einfach aus. Und die Jünger waren mit dabei. Und mit diesen 5 Broten und 2 Fischen wurden 5000 Männer gesättigt. Und ich glaube, es sind nur die Männer aufgezählt, aber es waren sicherlich mehr wie 15.000 Menschen, wo da versammelt waren. Und die Jünger, die hatten richtig viel zu tun. Es war richtige Arbeit an diesem Tag. Sie waren müde, ausgelaugt. Eigentlich hätten sie sich gar nicht hingelegt, irgendwo sich zurückgezogen, ein bisschen was gegessen, ein bisschen geschwätzt miteinander. Aber Jesus sagte zu ihnen, er verlangte es sogar, er nötigte sie, in das Boot zu steigen, um nach Bethsaida zu fahren. Das war total gegenüber, ich weiß nicht genau, wie viele Kilometer das waren, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall ganz schön Stück. Jesus wollte das. Sie wollten selber nicht hinüberfahren. Sie wären lieber zurückgeblieben, aber sie hörten auf Jesus. Und deshalb stiegen sie in das Boot und fuhren hinüber auf die andere Seite des Sees. Und Jesus verabschiedete die Volksmenge dann und er machte sich auf und ging auf den Berg, um einfach zu beten, Gott, sein Vater, mit ihm zu sprechen über diesen Tag heute, was alles passiert ist, was geschehen war. Und vielleicht fragt er seinen Vater, was soll ich tun am nächsten Tag, welche Aufgaben liegen an oder die nächste Woche, wie auch immer. Er suchte seinen Vater im Gebet auf. Und dann, auf einmal, war das Boot mitten auf dem See allein und er auf dem Land. Und Jesus sah auf einmal, dass sie auf dem See Notleid gelitten haben, weil der Wind war nicht mit ihnen, der Wind war gegen sie. Sie mussten rudern, volle Kraft voraus, sie wollten an die andere Seite kommen, aber der Wind blies gegen sie. Es ist interessant, sie waren einfach im Auftrag des Herrn unterwegs. Sie hatten auf ihn gehört. Jesus sagte, sie sollten dort rüberfahren. Und trotzdem kamen sie in Bedrängnis hinein, kamen sie in Schwierigkeiten hinein, kamen sie in eine Not hinein. Und so kann es auch bei dir sein oder bei uns sein in unserem Leben, wenn wir mit Jesus unterwegs sind. Wir wissen genau, das ist unsere Aufgabe. Er hat es uns ins Herz gelegt und trotzdem passieren Schwierigkeiten. Trotzdem sind Nöte vorhanden. Sorgen. So wie die Jünger, sie mussten rudern, richtig kämpfen, weil der Wind gegen ihnen war, obwohl sie im Auftrag des Herrn unterwegs waren. Jesus hatte es ihnen gesagt, sie sollen so machen, aber Schwierigkeiten kamen in ihr Leben hinein, von jetzt auf nachher. Genau, und dann, wie Jesus das auch immer sah, er war oben auf dem Berg, wäre interessant mal das zu untersuchen, und Jesus sah, dass seine Jünger Not hatten. Ich weiß nicht, wie er das gesehen hat, wie weit der Berg weg war, ob er das optisch mit seinen Augen gesehen hat oder ob der Vater im Himmel ihn einfach das offenbart hat, dass seine Jünger Probleme hatten auf dem See. Auf jeden Fall, kommt er um die vierte Nachtwache zu ihnen, indem er auf dem See einherging und er wollte an ihnen vorübergehen. Also, die vierte Nachtwache, das ist zwischen 3 Uhr nachts und 6 Uhr morgens. Das bedeutet, um die Uhrzeit, wo man normalerweise im Bett liegt, im Tiefschlaf und sich erholt, da war Jesus unterwegs, da waren die Jünger unterwegs, sie kämpften. Und Jesus ging auf dem Wasser und er tat so, als ob er an ihnen vorübergeht. Irgendwie wie der Herrmann, der sitzt hier auf dem ersten Stuhl. Ich komme ihm entgegen und tue aber so, als ob ich an ihm vorübergehe. Und so war es auch mit Jesus. Er tat einfach so, als ob er war zwar auf dem Weg zu den Jüngern, aber er tat so, als ob er sie gar nicht sieht. Er wollte an ihnen vorübergehen. Und so war es auch der Geschichte mit den Emmausjüngern. Das war so an Ostern, da ist ja Jesus auferstanden von den Toten. Und es war so ein bisschen so ein Aufruhr. Die Jünger wussten nicht, was da jetzt eigentlich abging. Sie suchten überall Jesus und er war nicht mehr da. Und da waren zwei so Jünger unterwegs von Jerusalem nach Emmaus und sie unterhielten sich über die ganze Situation, die einfach eingetreten ist. Sie waren total beunruhigt und kannten sich nicht aus. Die Sorgen des Zeitalters, die Sorgen, die wir jetzt auch haben mit Corona. Sie machten sich Gedanken darüber und auf einmal kam jemand dazu zu ihnen. Sie waren zu zweit unterwegs und auf einmal kam Jesus ihnen hinzu, aber sie erkannten ihn nicht, weil ihre Augen angehalten, quasi verschlossen wurden. Sie hatten Jesus nicht erkannt. Und er fragte sie, über was redet ihr und so weiter. Und sie waren erstaunt, wieso, dass er darüber nichts wusste, was mit dem Jesus war. Und Jesus fing dann halt an vom ersten Buch Mose über die ganzen Propheten über Jesus zu erzählen und offenbarte ihnen das Wort durch den alten Bund, durch das alte Testament hindurch, dass dies alles geschehen musste. Und dann kamen sie nach Emmaus, dort wo diese Jünger wohnten, und Jesus tat dann halt wieder so, als ob er an ihnen vorübergehen wollte. Er wollte sich einfach verabschieden. Aber sie sagten, nein, bleib doch bei uns, wir wollen mit dir noch mehr Gemeinschaft haben. So ging er mit ihnen ins Haus hinein und es gab was zu essen. Und Jesus brach das Brot, so wie beim Abendmahl wohl. Und auf einmal wurden ihre Augen geöffnet und sie erkannten Jesus. Es ist faszinierend. Es kann so sein, manchmal in unserem Leben, Jesus sieht unsere Situation. Er sieht dich in deinem Alltag, in der Situation, in der du dich befindest. Er möchte dir helfen, aber er tut so, als ob er an dir vorübergeht. Und die Jünger, die sahen dann halt auf einmal Jesus auf ihn zukommen, auf sich zukommen, und die dachten, hallo, das gibt's doch gar nicht, niemand kann auf dem Wasser gehen, das muss ein Gespenst sein. Sie erschraken. Sie dachten, es wäre ein Gespenst, sie schrien und alle wurden bestürzt. Mein Herz erschrecke und verzage nicht, sagt Jesus. Das Herz erschrecke und verzage nicht. Und Jesus sagte zugleich zu ihnen, seid guten Mutes, ich bin es, fürchtet euch nicht, habt keine Angst, ich bin bei euch. Wir lesen das einfach so, diese Geschichte, aber angenommen, du versetzt dich mal in diese Situation, in diese Lage, du bist einfach auf dem See oder vielleicht sogar auf dem Meer, keine Ahnung, der See Genezareth ist ja gerade so ein ganz kleiner See. Auf jeden Fall, du musst kämpfen. Irgendwas ist passiert, vielleicht hat dein Boot ein Leck und kurz vorm Absaufen bist du. Und dann kommt dir jemand entgegen auf dem Wasser. Du denkst, das ist einfach eine Spiegelung oder sonst irgendwas. Das gibt es nicht, das kann nicht sein, weil unser Denken das gar nicht zulassen kann, dass so etwas Irrationales gibt. Aber für Jesus ist er Gottes Sohn. Er ist Gott selber, für ihn ist alles möglich. Die Elemente, die Gesetzmäßigkeiten, die auf der Erde gelten, gelten für ihn nicht. Und deshalb erschraken diese Jünger. Sie hatten Angst, sie bekamen Angst. Sie dachten, er wäre ein Gespenst, weil es gar nicht möglich sein kann. Das war ihr Denken. Und dann kam Jesus in ihr Boot. Sie ließen ihn herein. Sie sahen ihn. Und plötzlich war alles ruhig. Der Wind war weg, Jesus war da in ihrer Mitte. Und die ganze Situation hat sich verändert, von jetzt auf nachher. Und zwei Kapitel weiter vorne, da gab es ja so eine ähnliche Geschichte. Da war Jesus ja mit ihnen auch unterwegs auf einem Boot. Nur er war hinten im Boot und er schlief dort auf einem Sofa. Oder nee, nicht auf einem Kissen, Entschuldigung. Er schlief dort, aber er war bei ihnen wirklich anwesend. Und da war auch wieder so ein Wind, so ein Gegenwind gegen sie. Und sie hatten auch richtige Angst. Und Jesus, sie weckten ihn dann und er bedrohte den Wind. Und es wurde dann sofort ruhig. Aber in dieser Situation kam Jesus ihnen entgegen. Er setzte sich ins Boot und auf einmal war es Stille auf dem See. Der Herr, er schafft Veränderung. Er sieht unsere Situation in unserem Leben. Er kennt uns. Er ist derjenige, der auch im Himmel für uns bittet, eintritt. Er betet für uns. Er sieht unsere Situation. So wie er auf diesem Berg war, sah er die Situation seiner Jünger. Und er hat ihnen die Anweisung gegeben, über den See auf die andere Seite zu fahren. Sie waren in seinem Willen. Und so ist es auch bei uns in unserem Leben manchmal. Es muss nicht so sein. Wir sind in seinem Willen. Und trotzdem haben wir Schwierigkeiten in unserem Leben, Bedrängnisse, Nöte. Aber er sieht deine Situation. Er sieht uns und er möchte uns helfen. Er ist auf dem Weg zur Hilfe. Vielleicht tut er manchmal so, als ob er vorübergeht. Da ist einfach aufzupassen, zu schauen, wo ist der Herr, dass er nicht an uns vorübergeht, sondern sich zu uns gesellt und diese Situation einfach positiv verändert. Aber er möchte, er will, er hilft gerne. Er ist dieser Friedefürst. Und dann heißt es, das finde ich bezeichnend im Markus-Evangelium, denn sie waren durch die Brote nicht verständig geworden, sondern ihr Herz war verhärtet. In keinem anderen Evangelium findet man das. Da geht es nicht um diese Situation von Petrus, dass er auf dem Wasser gegangen ist, sondern es geht hier in dieser Geschichte, in dieser Begebenheit, geht es um die Tiefe des Herzens. die Tiefe des Menschen selber. Ein paar Verse weiter zurück, oder genau, in diesem Markus-Evangelium Kapitel 6, da hatte Jesus ihnen Vollmacht gegeben, seinen Jüngern, sie waren zu zweit unterwegs, ohne Geld, ohne ein zweites Paar Sandalen, ohne einen weiteren Hose und Hemd. Sie sollten das Evangelium verkünden. Ihnen wurde Vollmacht gegeben über Dämonen, böse Geister. Darum haben Jesus einfach Menschen zu heilen, sie gesund zu machen. Und sie kamen zurück und waren total in ihrem Leben etwas Gott, wo sie sahen, dass Menschen geheilt wurden. Sie beteten für sie, sie salbten sie mit Öl und die Menschen wurden geheilt. Das sahen sie in ihrem Leben. Gott versorgte sie in ihrem Auftrag. Sie haben bemerkt und mitbekommen, wie Dämonen ausgetrieben wurden im Namen Jesus. Diese Erfahrung machten diese Jünger über eine bestimmte Zeit, vielleicht eine Woche, vielleicht zwei Wochen, vielleicht einen ganzen Monat, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall machten die Jünger diese Erfahrung. Und wisst ihr, was interessant ist? Kurz nach dieser Erfahrung heißt es dann nachher, Speisung, also in Kapitel 6, Vers 30, und die Aposteln versammeln sich zu Jesus. Und sie berichteten ihm alles, was sie getan und was sie gelehrt hatten. Und er sprach zu ihnen, kommt ihr selbst allein an einem öden Ort und ruht ein wenig aus. Hier wird erzählt von den Aposteln. Hallo, die waren Jünger. Aber wisst ihr, habe mich gefragt, warum werden die jetzt als Apostel angesprochen? Diese Jünger hatten eine vollmächtige Erfahrung gemacht. Sie waren unterwegs. Sie hatten erfahren, dass sie durch die Vollmacht Gottes Veränderung erfuhren oder sahen an anderen Menschen, weil andere Menschen geheilt wurden. Das Wort Gottes dringt in ihre Herzen ein. Veränderung geschah in ihnen. Sie sahen, wie Menschen frei wurden durch die Vollmacht Gottes selber. Und deshalb, denke ich, wurden sie als Apostel hier angeredet, weil sie normalerweise als Jünger angeredet wurden. Und trotzdem, schreibt Markus weiter, ihr Herz wurde verhärtet. Es bedeutet einfach, du kannst unterwegs sein mit Jesus, total viele Erfahrungen machen in deinem Leben. Du hast einen Auftrag vom Herrn, du bist im Willen Gottes und trotzdem achte auf dein Herz. Trotzdem kann sich dein Herz verhärten, Menschen gegenüber, Mitmenschen gegenüber, Freunden gegenüber. Achte auf dein Herz, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Achte auf deine Gedanken. Die Jünger waren mit dabei bei dieser Speisung von 5000 Menschen. Wir haben sehr wahrscheinlich sowas noch nie erfahren. Trotzdem war ihr Herz verhärtet. Achte auf dein Herz. Achte darauf. Denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Das Herz ist die Tür zu unserem Geist, ist die Tür quasi zu Jesus. Er wohnt in uns. Der Geist ist vollkommen wiederhergestellt, aber nichts anderes an uns, aber er. Und das Herz ist wie ein Filter zu unserem Geist. Alles, Jesus möchte durch den Geist in uns, durch uns etwas hervorbringen. Seinen Frieden möchte er fließen lassen in unser Körper hinein. Jesus möchte in uns sein Wohlergehen in unser Körper hinein fließen lassen. Jesus möchte in uns seine Gesundheit in unseren Körper hineinfließen lassen. Aber unser Herz ist die Tür zu unserem Herrn Jesus in uns, ist die Tür zu unserem Geist, zu unserem Heiligen Geist. Und deshalb achte auf das Herz, achte darauf, aus ihm entspringt die Quelle des Lebens. Ich finde es total faszinierend, darüber nachzudenken, was das bedeutet. Das Herz, was das für Bewandtnis hat, dass es einfach der Zugang, ein Filter ist, eine Tür ist, zu meinem Geist hinein, in dem Geist, wo der Herr Jesus wohnt, mit seiner Herrlichkeit. Unfassbar. Er ist in uns. Das wissen wir, weil es das Wort Gottes uns beschreibt, dass der Heilige Geist in uns wohnt, dass der Herr Jesus in uns wohnt mit seiner Herrlichkeit. Ihr seid das Licht der Welt. Ihr seid das Salz der Erde. Wir sind das Licht der Welt durch Jesus. Er wohnt in uns. Deshalb sind wir Licht, nicht aus uns heraus selber. Aber Jesus ist dieses Licht. Und dieses Licht wohnt in unserem Geist. Und das eine oder andere Mal leuchtet es vielleicht mal stärker hervor und das andere Mal weniger. Es kommt auf unser Herz drauf an. Deshalb achte auf dein Herz. Lass dein Herz durch den Heiligen Geist überprüfen, dass bestimmte Dinge, die sich die Empfindungen, Gedanken, Erfahrungen, Sorgen, die sich im Herzen einfach wie eine Erinnerung festgeklammert haben, die sind dort gespeichert, im Herzen selber. Und der Heilige Geist, der kann es uns offenbaren, was dort gespeichert ist. Wir wissen es selber nicht. Wir haben ein bestimmtes Leben hinter uns. Der eine vielleicht 30 Jahre, der andere 67 Jahre oder noch mehr. Egal, aber es ist etwas gespeichert in unseren Herzen. Der Heilige Geist kann uns bestimmte Dinge einfach offenbaren, sodass dort Heilung geschehen kann in unserem Herzen. Weil das aus dem Herz heraus gewillt das Leben, entspringt das Leben. Achte auf dein Herz. Es ist die Quelle zum Leben. Es ist die Quelle zu unserem Geist in uns drin. Deshalb achte auf dein Herz, erschrecke und verzage nicht. Mit diesen Worten möchte ich einfach diese Predigt beenden. Ich freue mich. Ich hoffe, dass einfach der Heilige Geist das Wort uns stückweise nahegebracht hat, dass man es versteht, dass es übergehen kann in unser Herz, dass wir es mitnehmen können für unseren Alltag. Weil ich glaube, diese Botschaft ist eine sehr wertvolle Botschaft. Wenn es um unser Herz geht, die Tür zu unserem Geist. Amen.